besonders die schönen Bilder, die wir heute gesehen haben. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Junge Eltern, kleine Kinder, das erfreut das Herz. Das ist das Leben. Hier sind Eltern, die wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Eltern, die wollen, dass die Kinder gesegnet werden. Dass sie so ins Leben gehen und die Schwierigkeiten überwinden können mit Hilfe des Herrn. Das ist der Sinn des Segens. Denn wenn es den Kindern nicht gut geht, sind die Eltern besorgt. Sie wollen das Beste für ihre Kinder, dass es ihnen gut geht im Leben. Normalerweise ist das so bei den Eltern. Es gibt ja Ausnahmen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie meine Mutter verzweifelt war. Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Wir lebten in einem Tal, in einem alten Haus. Ein Fluss floss daneben, neben dem Haus. Und eines Morgens wir hatten noch ein bisschen Landwirtschaft, die Kuh auf die Weide gebracht. Das dauerte ungefähr 30 Minuten, bis ich sie weggebracht habe, angeflockt habe, wieder nach Hause komme. Und mir begegnet so eine Unruhe. Alle laufen umher. Meine Mutter schreit, verzweifelt. Ihr zweijähriger Junge ist verschwunden. Sie suchen ihn schon eine halbe Stunde und finden ihn nicht. Mein Vater, meine zwei Geschwister und meine Mutter. Mutter wird immer mehr aufgeregt, bis sie endlich in den Fluss springt, alle Ufer aufsucht, alle rauf gucken überall in den Büschen rum, im Wald herum. Von Gerhard fehlt jede Spur. Sie rufen und hören kein zurück. Meine Mutter wird hysterisch und ganz unruhig. Nichts und niemand kann sie trösten. Der einzige Gedanke ist, wo ist mein Sohn? Und 4, 5 Stunden später kommt ein Mann vorbei, Mutter rauft sich schon die Haare, schreit und dann fragt er, wird hier ein kleiner Junge vermisst mit lockigem, hellem Haar. Mitarbeiter der Eisenbahn haben ihn an den Gleisen gefunden, etwa 2 Kilometer von unserem Haus entfernt. Er ist einfach losmarschiert, haben ihn zum Bahnhof gebracht. Und da erinnerte sich jemand, dass die Familie dort im Tal ein Kind hat. Ich habe meine Mutter noch nie so schnell aufspringen sehen und laufen, wie diese Zeit zum Bahnhof hin. Normalerweise ging man zu Fuß etwa eine 3/4 Stunde dahin. Ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht hat. Aber es dauerte noch sehr lange, bis sie sich beruhigt hatte nach diesem Verlust. Nach diesem Geschehen. Und ich glaube, so einer oder andere hat vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht. Dorothea in Stuttgart, da wurde unser ältester Sohn so begeistert von den Tieren, dass er die Eltern vergessen hat und alles um sich herum und ich einfach weiter marschiert mit offenen Augen, bis er außer Sicht weiterkam. Und das dauerte auch eine Weile, bis sie ihn wieder gefunden haben. Die Eltern haben eine Liebe zu ihren Kindern. Ich erinnere mich an die Bilder aus Afghanistan, in Kabul, wo eine Mutter sich mit ihrem Kind durch Tausende von Menschen drängt, bis zur Mauer zum Flughafen und schmeißt ihr kleines Kind über die Mauer. Sie will das Beste für ihre Tochter, denn in diesem Land sieht sie für sie keine Zukunft. Noch ein Beispiel. In diesem Jahr wurde eine Schriftstellerin geehrt, hat einen Buchpreis bekommen für das Buch, in dem es eine Geschichte über eine entflohene Sklavin ging, die ihr zweijähriges Kind getötet hat, als die Sklaventreiber ihnen eng auf den Fersen waren, damit sie nicht in deren Hände fällt. Das war keine gute Zukunft für dieses Kind. Woher kommt diese Liebe von Erwachsenen zu diesen kleinen Kindern? Ich will mal ganz nüchtern sagen, sie verursachen bei der Geburt große Schmerzen. Sie schreien, sobald ihnen etwas nicht passt und hören nicht auf. Sie zappeln, sie wollen von den Armen weg, lass mich endlich los. Ihnen ist das total egal, ob wir schlafen wollen oder nicht. Und wenn sie mal gebeten werden, still zu sein, dann schert sie das überhaupt nicht. Und noch vieles mehr konnte man hier einführen. Und trotzdem tun wir alles als Eltern, dass es den Kindern gut geht. Wir wollen, dass sie gesegnet werden. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, was Jesus und Gott mit uns Menschen will. Die Eltern wollen, dass die Kinder gesegnet werden. So lesen wir auch in 3 Büchern der Evangelisten die gleiche Geschichte, die Christian schon vorgelesen hat. In Matthäus, Markus und Lukas lesen wir das Gleiche. Wir halten uns heute an Markus 10. Das sind eigentlich gleich die Geschichten. Und Jesus war hier gerade am Lehren und dann kam die Zeit, dass plötzlich Eltern sie umringt haben und ihre Kinder zu Jesus brachten. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Das ist kein seltenes Bild in Markus 10, Vers 13. Ich habe oft Bilder gesehen auf dem Petersplatz in Rom, wenn der Papst vorbeibet oder ein großer Geistlicher, dass die Eltern, meistens Mütter, ihre Kinder ausstrecken, damit sie berührt werden von dieser Person, sei es vom Papst, Bischof, Pastor oder wie auch immer. So war es auch in der alten Zeit nicht unüblich, dass Menschen ihre Kinder zum Lehrer, zum Rabbi brachten, damit sie gesegnet werden. Und hier waren die Jünger mit Jesus beschäftigt, das Volk zu lehren, große Wahrheiten zu gewinnen. Und die Jünger aber fuhren diese Eltern an. Das ist interessant. Als Jesus aber sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann kommt der Satz, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Wahrlich, ich sage euch, das Reich Gottes, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist eine richtig harte Aussage. Der wird nicht hineinkommen. Was ist da, wie soll man das verstehen? Warum es Jesus hier eigentlich ging, war neben neben dass er seine Liebe zu den Kindern zeigte, auch eine wichtige Lektion für die Jünger. Er wollte ihnen etwas ganz Wichtiges beibringen. Man kann diese Lektion in einem kurzen Satz zusammenfassen. Werde wie ein Kind. Und dann fügt er hinzu, denn sonst kommst du nicht in das Reich Gottes. Mit ganz einfachen Worten gesagt, damit jeder das versteht, willst du in den Himmel kommen, dann werde wie ein Kind. Die Jünger waren richtig empört über das Erscheinen der Kinder. Schon früher, bei vielen Gelegenheiten, haben sie Leute aufgehalten, zu Jesus zu kommen. Da kamen Kranke, Zöllner, Bettler und Blinden. Besonders die Geschichte von Bartimäus ist uns von Kindheit auf bekannt. Aber er schrie doch zu Jesus, bis Jesus ihn gehört hatte. Alle sagten, sei still, der hat Wichtigeres zu tun. Nein, der Weg zu Jesus führt durch den Wunsch, Jesus näher zu kommen. Und jetzt kommen auch noch diese Kinder hinzu. Ihr stört. Wir sind hier am Lösen wichtiger Lebens- und theologischer Fragen. Gerade davor ist die Geschichte von der Ehescheidung, wie Gott sich die Ehe vorgestellt hat, ein wichtiges Thema. Wie Gott die Ehe sieht, das ist doch wichtig. Und jetzt kommen diese Kleinen und sind dazwischen und stören uns. Mit Jesus wollen wir auch die Regierung bilden. Hier wird gerade über die Rettung der Welt gesprochen. Kinder haben hier nichts zu suchen, sie stören. Und doch, gerade hier, gerade in der Beteiligung der kleinen Kinder, die von ihren Eltern noch getragen werden, geschieht die Rettung der Welt. Jesus aber ruft die Kinder zu sich. Er herzte sie und legte ihre Hände auf sie und segnete sie. Und dann sagt er, keiner, der nicht wird wie eines dieser hilflosen Kinder, kann in das Reich Gottes kommen. An anderer Stelle in Matthäus 18 lesen wir die ersten 6 Verse. Da geht es auch um Kinder. Jesus hat oft Kinder als Beispiel genommen. Und hier wird es noch deutlicher, womit die Jünger sich beschäftigt hatten. In jeder Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, wahrlich, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie ein Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwegen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefsten Meer versenkt würde. Das sind harte Worte von unserem Herrn. Jesus greift hier entscheidend durch und weist die Jünger zurecht vor allen anderen. Ihr handelt falsch, lasst sie zu mir kommen. Nicht die Kinder sind hier die störenden Störfaktoren, sondern die Jünger. Sie stören die Kinder, zu Jesus zu kommen. Ihr sollt euch auch so werden wie die Kinder, sagt Jesus. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was bedeutet das eigentlich? Was will Jesus den Jüngern damit sagen? Natürlich nicht. Sollen wir so sein wie die Kinder? Sollen wir anfangen, so rumzuquengeln und zu stören? Das ist leider auch oft bei Erwachsenen zu merken. Wenn Kinder quengeln, wenn Kinder nicht so einsichtig sind, dann ist das kindgemäß. Dann lächeln wir ein bisschen und nehmen das, wie es ist. Doch wenn Erwachsene das tun, dann wirkt es nicht wie ein Kind, dann fängt es an, kindisch zu werden. Und kindisch sollten wir eigentlich nicht sein. Was also will Jesus damit sagen? Auf Anhieb fallen mir drei Gedanken dazu ein, wie ich kurz anführen möchte. Erstens, Kinder werden geliebt. Das haben wir heute auch gesehen. Normalerweise ist das so. Sie werden geliebt und empfangen gerne Geschenke. Zweitens, die Kinder werden gepflegt. Jemand sollte sich um sie kümmern. Und der dritte Gedanke, Kinder werden erzogen. Wir kommen jetzt nacheinander dazu. Kinder fordern nicht, geliebt zu werden. Sie nehmen es als selbstverständlich ein. Sie stellen nicht diese Forderung. Sie nehmen es so an. Sie glauben den Eltern, dass sie geliebt werden. Sie rennen ohne Bedenken in die ausgestreckten Arme des Vaters oder der Mutter. Ich habe an einem Sonntag beobachtet, wie Arida vor der Fensterbank stand, der Sohn auf der Fensterbank, und der Sohn schmeißt sich in die Arme des Vaters ohne Bedenken und Ari umarmt ihn und drückt ihn. Er weiß, dass da Liebe ist. Und die Kinder lieben es, beschenkt zu werden. Ja, manchmal ist es sogar peinlich zu hören, wenn die Kinder an die Gäste rankommen und einfach sagen, die Kleinen, Onkel, hast du ein Geschenk für mich? Habt ihr das schon mal gehört? Das kommt vor. Wir Erwachsene dagegen sind dauernd auf Spannung. Wir kämpfen um Anerkennung. Einfach geliebt zu werden, das können wir uns nicht vorstellen. Um etwas zu haben, muss ich etwas tun. Um etwas zu bekommen, muss ich Leistung erbringen. Doch im Reich Gottes ist es anders, wollte Jesus ihnen sagen. Es heißt, im Reich Gottes, das Reich Gottes kriegst du entweder geschenkt oder du hast es nicht. Einen anderen Weg gibt es nicht. Du kannst dir es nicht erarbeiten. Aus Gnaden sind wir gerettet, durch Jesus Christus, nicht durch Werke. Das lesen wir quer durch die ganze Schrift. Die Kinder wissen das, aber uns Erwachsenen fällt es schwer. Und überhaupt, mit der Liebe Gottes ist das so eine Sache. Wenn ich an das alte Elend und Not in der Welt denke, wenn ich sehe, was da geschieht, dann fällt es mir wohl schwer, an einen liebenden Gott zu glauben. Das hören wir sehr oft von Menschen auf den Straßen und wenn wir mal ins Gespräch über Gott kommen. Und wisst ihr, das ist nichts Neues. Schon immer wurden bei den Menschen Zweifel an der Liebe Gottes gesehen. Der Prophet Maleachi zum Beispiel, gleich am Anfang seines Buches in Vers 2 lesen wir, ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr zu euch. Doch ihr erwidert, woran hätten wir denn deine Liebe zu uns erkennen können? Doch Gott redet zu uns immer wieder von seiner Liebe. Ich habe am Anfang einige Beispiele der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind erwähnt. Und Gott bezeugt uns das durch den Propheten Jesaja auch. Jesaja 49, 15 sagt er, Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Kaum, sagen wir. Doch Gott fügt hinzu, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Haben wir den Ernst dieser Worte schon mal überlegt? Wenn alles scheitert, dann sagt Gott, vergesse ich dich nicht. Ein Kind glaubt es, wenn Eltern ihm sagen, dass es sie liebt, dass sie es lieben. Das Kind glaubt an die Liebe seiner Eltern. Ich persönlich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich große Probleme mit der Liebe Gottes hatte. Als Kind hatte ich keine Sonntagsschule, keine Kids-Time. Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, da gibt es einen lieben Gott. Meine Oma hat gesagt, wenn ich nicht artig war, der liebe Gott wird dich dafür strafen. Solche Ausdrücke kannte ich, aber biblische Geschichten kannte ich nicht. In der Schule hatten wir eine Art Religionsunterricht. Das war, glaube ich, in der dritten Klasse. Ich habe das nicht genau nachgerechnet, aber so wird es hinkommen. Es hieß natürlich nicht Religion, sondern die Stunde hieß Wissenschaft und Religion. Da wurde uns beigebracht, wie die Kirche und der Kapitalismus die Menschen unterdrückten. Gott wurde von den Kapitalisten erfunden, um die Menschen auszubeuten und gefügig zu machen. Und solche Sachen. Ich und André haben uns an dem Morgen getroffen, um zusammen in die Schule zu gehen und haben uns wieder etwas ausgedacht. Das haben wir oft gemacht. Wir stellten einiges auf die Beine, kassierten einige, Erziehungsmaßnahmen oder Strafen, aber meistens war uns das wert. Wir haben es durchgezogen. Und wir überlegten uns dieses Mal, machen wir auch etwas in der Schule. Und Religionsunterricht, ja, das haben wir uns vorgenommen. Das ist interessant. Mal sehen, was die Lehrerin sagt, wenn wir sagen, dass wir an Gott glauben. Einfach mal, um sie zu ärgern. Ja, der Unterricht fing an. Und die Lehrerin redete sehr eifrig. Sie führte verschiedenste Gründe an, warum es keinen Gott geben kann. Die Kirche unterstützt angeblich die Sklaverei. Sie hat uns von den blutigen Kreuzzügen erzählt, von den Hexenverbrennungen, von das Volk im Dummen halten, das Volk durfte nicht lesen, wurde nur auf Latein angeredet, was kein Mensch verstand. Damit verdummten sie das Volk. Und leider hatte sie irgendwo auch recht von heutiger Sicht gesehen. Deshalb haben wir Kommunisten dieses Joch abgeschüttelt und glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Wir haben die Priester umgebracht oder sie in die Verbannung geschickt. Und wir haben alle Kirchen in unserem Land als Lagerhäuser benutzt oder Viehunterstand. Die Kirchen sind leer. Die Rede dauerte lange und plötzlich war die Lehrerin so begeistert von dem, was sie erzählte, dass sie die Klasse aufgefordert hatte, aufzustehen, die Faust emporzurücken und sagen, es gibt keinen Gott. Hier hatten wir die Gelegenheit mit André. Wir blieben sitzen. Die Lehrerin merkte das bald und sagte, ihr beide. Und Ich habe in der Zeit überlegt, ich sage, ich sehe einfach keinen Sinn daran, einem die Faust zu zeigen, den es nicht gibt. Sie wurde still und dann wurde sie böse. Sie fing an zu schimpfen, was man mit Christen noch alles machen sollte, die heute noch an Gott glauben. Man sollte sie ausrotten, erschießen, ersticken, aufhängen und ertränken und vieles mehr. Okay. Das Fazit: An diesem Abend kam der André, mein Freund, nicht aus der Schule nach Hause. Am Abend wurden Menschen zusammengerufen und eine Suchaktion gestartet. Man fand André, lieblosen Körper, im Gebüsch auf dem von der Schule nach Hause. Eine Gruppe Schüler aus unserer Klasse haben ihn so verprügelt, dass er daran gestorben ist. Für mich war das ein Schock. Vielleicht ist es deshalb, dass ich seitdem Schwierigkeiten hatte, enge Freundschaften zu knüpfen. 7 Jahre lang habe ich gegen Gott rebelliert. Ich habe eine Sprache angenommen mit Flüchen, wie es nur die russische Sprache bieten kann. Und die russische Sprache bereitet wirklich reichlich davon. Ich wollte nichts von Gott und schon gar nicht von einem lieben Gott wissen, bis ich Christen getroffen habe. Eine Gruppe junger Leute, die es mit dem Glauben ernst machen. Und nicht nur, weil sie eine Lehrerin ärgern wollten, sondern sie lebten damit. Ich wollte wissen, warum. Dann kam ich mit ihnen in Kontakt. Ich hatte keine Bibel. Es war fast unmöglich, zu der Zeit eine zu erwerben. Sie wurden konfisziert bei Durchsuchungen, weggenommen, wenn jemand sie sah. Sie wurden heimlich gehalten. Und dann habe ich mir das Neue Testament ausgeliehen. Ich konnte kein eigenes haben, also habe ich es mir abgeschrieben. In 4 dicke Hefte habe ich mir das ganze Neue Testament abgeschrieben. Manchmal war es eine Nacht durch, bis ich dann noch wieder eins ausleihen konnte und weitergeschrieben habe. Und durch dieses Schreiben hatte ich immer mehr Jesus kennengelernt. Ich habe mir Gedanken gemacht, jedes Mal, wenn er mit Menschen gesprochen hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und das war ganz anders, als Menschen miteinander umgehen. Seine Umsicht, seine Liebe zu den Menschen, wie er sie angenommen hat. Und Jesus hat immer Leute zurechtgewiesen, wenn sie andere Menschen nicht so angenommen haben, wie Gott es sich vorgestellt hat. So auch in unserem Fall mit den Jüngern. Er rügt sie und sagt, haltet an, lasst die Kinder zu mir kommen. Mit meinem menschlichen Verstand als junger Erwachsener konnte ich Gottes Liebe nicht sehen. Doch sein Handeln und sein Reden, das ich gelesen und geschrieben habe, haben mich davon überzeugt. Ein Kind glaubt fest, dass die Mama es liebt. Ein Kind glaubt es auch dann, wenn es ihm schlecht geht. Wenn Mama dagegen Mama dabei ist, dann ist es leichter. Ich war viel in Krankenhäusern und habe da gesehen, wie die Mütter mit ihren todkranken Kindern da waren. Und auch ein todkrankes Kind drängt sich in die Arme der Mutter und sagt nicht, du liebst mich nicht. Es findet Trost darin und erträgt viel leichter seine Not. Wir sollten wie ein Kind werden, um zu glauben, dass Gott uns liebt. Eine Begegnung möchte ich dazu noch erzählen. Die habe ich schon einmal gesagt. Aber im Zusammenhang mit der Liebe Gottes fällt sie mir immer wieder ein. Ich hatte einen Predigtdienst in einer anderen Gemeinde und hatte jemanden mitgenommen. Und nach dem Gottesdienst, als wir fertig waren, nach Hause fuhren, sagte diese Person, sobald sie im Auto saß und ich losgefahren bin, sagt sie, Johann, kannst du mir sagen, woran ich Gottes Liebe erkennen kann? Aber erzähl mir nichts mehr von Johannes 3,16. Das habe ich schon so oft gehört, dass es mir im Hals stecken bleibt. Boah. Ich atmete tief durch. Mein erster Gedanke in meinem Kopf war, nein, ich kann dir aber nichts anderes bieten. Das ist das Höchste der Liebe Gottes. So habe ich das gepredigt, so habe ich das verinnerlicht. Er liebt die Welt so, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle gerettet werden. Ist doch klar. Und bevor ich sagen konnte, ich kann dir nichts anderes bieten, sagte der Herr mir, stopp. Das sagst du nicht. Ich hatte diese Wand vor mir. Und dann sagte der Herr, erzähl ihr mal, was ich dir sage. Weißt du, sagte er, dass ich die Menschen schon geliebt habe, bevor ich sie geschaffen habe? Ich habe für sie eine Erde geschaffen. Ich habe für sie Bäume wachsen lassen. Ich habe für sie das Wasser mit Fischen gefüllt und den Wald mit Vögeln. Ich habe Tiere im Wald gesetzt, damit sie sich mit ihnen erfreuen können. Ich habe eine wunderbare Umgebung gemacht. Kinder richten ihr Kinderzimmer ein für das kommende Kind. Und dann habe ich den Menschen da reingesetzt. Und er hatte alles, was er braucht. Ich habe das aus Liebe getan, weil ich mein Werk liebe. Ich will, dass es ihnen gut geht. Und trotz dieser Fülle, trotzdem, dass der Mensch Überfluss hatte in allem, zwei Menschen und eine ganze Welt voller Pflanzen und Tiere, was braucht man noch mehr? Aber der Mensch hatte auch einen Willen von Gott bekommen, um Entscheidungen zu treffen. Und was tut der Mensch? Aus dieser Fülle entscheidet er sich für das Einzige, wovor Gott ihn gewarnt hat, das nicht zu tun. Und damit verliert er die ganze Fülle und hat sie nicht mehr. Und dann sage ich dieser Person, weißt du, was Gott dann getan hat, als der Mensch sich bewusst von ihm abgewandt hat? Das Erste, was er gesagt hat, wo bist du? Ich suche dich. Durch die Propheten hat er immer wieder gesagt, ich liebe dich, ich habe dich schon immer geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Liebe des Vaters ging weiter. Und sage ich ganz am Ende erst, hat er das vollendet, indem er seinen Sohn für die Schuld der Menschen sterben ließ. So bezeugte Gott seine Liebe. Und ist es da nicht wert, diese Liebe wie ein Kind anzunehmen, zu glauben, dass Gott dich liebt? Aber gehen wir zum Zweiten. Gott liebt die Menschen, die Kinder, und die Kinder nehmen gerne Geschenke an. Zweitens, die Kinder werden gepflegt. Wenn wir dieses Geschenk der Liebe Gottes angenommen haben, dann brauchen wir auch Pflege. Wir werden nicht vollkommen nach unserer Bekehrung. Lassen Sie mal ein Kind einen Tag für sich alleine. Sperren Sie es ins Zimmer ein, wechseln Sie nicht die Windel, bringen ihm nichts zu essen. Was wird aus diesem Kind? Was wird da geschehen? Einem kleinen Kind, das noch auf den Armen der Eltern getragen wird. Sie trugen ihre Kinder zu Jesus. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum denken, was da am Ende dieses Tages sein wird, wenn wir wieder reinkommen. Nur die Vorstellung davor ist schon genug. Sogar meine 2-jährige Enkeltochter, die waren bei uns zu Gast. Sie holte sich eine kleine Puppe, die angezogen war, hat die Puppe ausgezogen, legte sie auf den Wickeltisch, holte Tücher aus der Tasche, Wickeltasche ihrer Mutter, und fing an, die Puppe zu putzen. Und dann hat sie ihre Windel angezogen und sie wieder angezogen. Kinder brauchen Pflege. Und wissen Sie, die Kinder lassen das auch gerne geschehen. Fragst du sie, brauchst du eine neue Windel? Es ist Zeit. Und ich glaube, auch darin können wir lernen, dass wir Pflege brauchen. Bei Erwachsenen ist das ein bisschen anders. Es fällt uns manchmal schwer, uns helfen zu lassen. Es fällt uns schwer, wenn Gott oder Menschen uns zurechtweisen wollen. Wir sind stark. Wir können die Ärmel hochkrempeln und was anpacken. Wir glauben sogar manchmal, wir kriegen genug Selbstbeherrschung zusammen, um der Sünde zu widerstehen. Ein Trugschluss. Christian hatte in seiner Präsentation letzten Sonntag 2 Seiten gezeigt. An einer Seite der Böse, an der anderen Gott. Dem Bösen sind wir reichlich gleichgültig. Er lässt uns in unserem Scheiß sitzen, sage ich mal. Und dem ist es egal, ob wir an ihn glauben oder nicht. Gott ist nicht gleichgültig. Er bietet uns Reinigung an. Sein Blut reinigt uns von der Sünde. Und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung durch Jesus Christus. Die Kinder lassen sich pflegen. Und so ruft uns Johannes auch an und sagt im Kapitel 1 seines ersten Briefes in den Versen 8 und 10, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und in uns ist auch kein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir Gott zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch ein Kind muss nicht nur geliebt und gepflegt werden, ein Kind muss auch erzogen werden. Dieses Thema wollte ich eigentlich nicht angreifen. Erziehung, Diskussion über Erziehung, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Wir sind alle verschieden. Wir haben auch verschieden, wir verstehen Erziehung auch verschieden. Aber eines möchte ich aus diesem Ganzen herausgreifen. Ob wir wollen oder nicht, wir haben Einfluss auf unsere Kinder. Wie die Erziehung auch aussieht. Jeder versucht es auf seine Weise und aus seiner Erkenntnis. Es ist gut, wenn wir miteinander austauschen und Erfahrungen mitteilen. Wir können voneinander lernen. Aber sogar nicht erziehen ist eine Art Erziehung. Wir formen dann die Kinder auch. Oder die formen sich. Und wisst ihr, warum ich kein Lieblingskind mehr habe? Die sind alle erwachsen. Aber keiner von ihnen glaubt mehr, dass ich der Klügste und der Stärkste bin. Sie kennen mich auch mittlerweile. Aber ich habe trotzdem vieles dazu beigetragen, dass sie so sind, wie sie jetzt sind. Aber zur Erziehung nur eine Begebenheit von Jesus mit seinen Jüngern. Nach einem Essen steht Jesus auf und tut etwas ganz Ungewöhnliches. Er steht auf, sonst wurden ihm die Füße gewaschen von den Sündern, Sünderinnen. Und jetzt steht er auf, macht sich eine Schürze an, nimmt eine Schüssel, holt Wasser und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und in Vers 15 in Johannes Kapitel 13 lesen wir, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich glaube, das ist für uns Christen die beste Erziehung. Aber dafür müssen wir auch lernen und lesen, was Jesus uns als Beispiel gegeben hat. Von ihm dürfen wir lernen und er fordert uns sogar dazu auf. Er liebt uns, denn er ist Liebe. Er kann uns reinigen von der Sünde, denn Jesus hat die Sünde besiegt. Und er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir miteinander umgehen können. Möge Gott uns helfen, das wirklich zu wollen und ins Leben zu bringen.